Willkommen zur 271. Folge von Presales Unleashed, deinem Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb.
Ich bin Tim.
Ich bin Jan.
Und als Presales-Experten mit mehr als 25 Jahren Erfahrung helfen wir SaaS- und IT-Unternehmen, ihre Presales-Performance zu entfesseln.
Und das machen wir nach wie vor für höhere Winrates, begeisterte Kunden und ganz viel Spaß in der Presales-Rolle. Mein Lieber, worum geht's heute?
Heute möchte ich mit dir mal über Solution Engineering und Preise sprechen. Dürfen SEs den Preis nennen? Wenn ja, wie viele und warum überhaupt? Was ist daran so kompliziert oder vielleicht auch gar nicht? Das wurde kürzlich auf LinkedIn mal diskutiert und ich fand das eine gute Inspiration. Und deswegen würde ich da gerne mit dir heute mal einsteigen.
Finde ich gut. Es wird auf jeden Fall teuer und damit ganz viel Spaß in der heutigen Folge. So, jetzt kennst du das schon. Was ist dir denn so richtig an die Nieren gegangen letzte Woche?
An die Nieren? Okay. Also, ich war letzte Woche im Kino und habe den neuesten Christopher Nolan-Film gesehen. Und es ist mir insofern an die Nieren gegangen, dass ich nicht so begeistert war, wie ich sonst bei Christopher Nolan-Filmen war, weil The Odyssey jetzt... meine persönliche Einschätzung, da werden nämlich jetzt vielleicht die Hälfte erschießen und die andere Hälfte sagt ja genau. Also hat nicht denselben Start eingehalten wie die anderen Christopher Nolan-Filme. Deswegen bin ich aus dem Kino so ein bisschen ernüchtert rausgegangen. An die Nieren, naja, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber trotzdem hat's mich in einen emotionalen Zustand versetzt.
First World Problems auf jeden Fall. Ja, wir hatten schon mal drüber geredet, ne? Und es war wohl früher so, dass Nolan irgendwie seinen Bruder noch als Writer oder so mit dabei hatte, aber der ist mittlerweile selber so erfolgreich, dass er seine eigenen Sachen und Serien macht. Und ich habe auf verschiedenen so Filmkanälen war das so eine Annahme, dass das ein Grund sein könnte, warum es nun mal ganz so knallt wie die Filme, die du dir auch zum 10. Mal noch angucken würdest, so wie die ja. Batman-Trilogie oder solche Sachen. Ja. Aber who knows? Ich habe den Film noch nicht gesehen. Und nachdem ich gesehen habe, wie lange er dauert, bin ich mir auch stark am Überlegen, ob ich mir das antun möchte.
Ja, gut, die Nolan-Filme gehen ja alle mal relativ lang. Aber der große Unterschied, wie du es gerade auch beschrieben hast, war für mich, ich bin aus dem Kino rausgegangen nach Interstellar, ich bin aus dem Kino rausgegangen nach The Dark Knight oder Tenet und dachte mir, eigentlich würde ich ihn direkt gleich noch ein zweites Mal schauen. Und habe ich bei diesen Filmen auch gemacht. Und es blieb auch nicht beim zweiten Mal bei all diesen Filmen, sondern eher so ein fünftes, sechstes, siebtes Mal. Da kann man mich jetzt für verrückt erklären, aber ich finde, einen guten Film kann man durchaus sehr, sehr viel öfter gucken. Bei dem hat es mich jetzt nicht getriggert, den jetzt direkt nochmal schauen zu müssen. Vielleicht werde ich es irgendwann nochmal tun, vielleicht altert meine Meinung hier auch schlecht. Ich will jetzt nicht sagen, dass er komplett schlechter Film war, aber er war halt eben nicht so auf demselben Niveau wie die anderen.
Ja, vielleicht hast du ihn einfach falsch geguckt und einfach die Dinge, die du hättest sehen müssen, gar nicht gesehen. Und beim zweiten Mal wird das alles besser.
Ja.
Wer weiß.
Es gibt auch gute Dinge. Ich würde trotzdem jedem empfehlen, ihn sich mal anzusehen, weil er ist auf jeden Fall mal grundsätzlich sehenswert. Na gut, aber ich will mich jetzt auch nicht zu sehr in Filmphilosophie hier verlieren mit dir. Es geht ja eigentlich um Sales Engineering.
Ja, lass mal das mal gut sein. Ich kann dir mal eine Sache mitgeben. Also da haben mich viele Sachen bewegt. Heute ist der 27. Juli. War ja eigentlich los, wieder am Wochenende. Viele schlimme Dinge, traurige Dinge, wo du dir nur die Frage stellen kannst, also was soll die Scheiße eigentlich da mit dem CSD in Berlin und dann da solchen Anschlägen. Also macht mich sehr, sehr betroffen und kann man nur hoffen, dass das künftig in der Form nicht mehr vorkommt und dass trotzdem wir weiter auf die Straße gehen und für diese Dinge einstehen. Aller guten Dinge sind drei heute. Ich habe eine zweite Sache, die mich am Wochenende auf jeden Fall bewegt hat, ist, mein Hund ist 8 Jahre alt geworden. Der hatte Geburtstag. Ich glaube, der Einzige, der es nicht mitbekommen hat, war der Hund. Wir Menschen haben das auf jeden Fall krass zelebriert. Und die dritte Sache ist, ich weiß nicht, ob du den Podcast kennst, aber es gibt einen Podcast, der nennt sich Schweigen ist Zustimmung.
Ja, ich habe da schon mal reingetunt. Ja.
Also ist auch sehr, sehr politisch und ich ziehe mir da tatsächlich seit einiger Zeit jede Folge rein. Und die zwei Jungs, die sind also tief im Thema und immer recherchiert und meinungsstark und so weiter. Und normalerweise gehst du immer aus so einer Folge raus und denkst dir, also kann es eigentlich noch schlimmer werden. Die ranten die ganze Zeit über diese Missstände, die es wissentlich ja auch gibt in unserer Welt und in unserer Gesellschaft und so weiter. Also schon legen den Finger schon immer sehr stark in die Wunde. Ja. Und ich saß nicht selten mal da und dachte mir, kann ich alles mitgehen, aber also wo sind denn jetzt die Lösungen? Ne? Also können wir wieder zu was Positivem kommen. Und die haben... Als letzte Folge vor ihrer Sommerpause haben sie eine Folge rausgebracht, die heißt mit guten Nachrichten in die Sommerpause. Und da ist es ihnen fast durchgängig gelungen. Also ist es ihnen nicht ganz gelungen, weil sie kommen dann aus ihrer Haut dann raus am Ende. Aber es ist fast durchgängig gelungen, über positive Dinge zu sprechen und mal zu sagen, was schon alles halt auch Gutes passiert ist, ne, Gesetzgebung und so weiter und so fort. Ja? Nicht, dass da alles perfekt wäre, aber das hat mich wieder so ein bisschen erinnert. Also ja, es passieren diese schlimmen Dinge und die sind wie mit dem CSD komplett zu verurteilen aus meiner Sicht. Und gleichzeitig passieren trotzdem sehr, 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 sehr viele gute Dinge und vermutlich sogar mehr gute Dinge als schlechte Dinge. Aber wir sind, finde ich, was so Medien und Nachrichten und so angeht, auch so negativ irgendwie gebrandet, ja, dass ich auch manchmal das Gefühl habe, ja, die guten Dinge, die passieren, fällt es mir zunehmend schwerer, die überhaupt noch zu sehen oder wahrzunehmen. Und das ist eigentlich schade. Ne? Also
ja, das ist ja zutiefst menschlich. Die negative Headline klickt halt immer besser als die positive Headline. Und deswegen sind Medienhäuser, die am Ende auch nur kapitalistische, wirtschaftliche Unternehmen sind, natürlich erstmal grundsätzlich daran interessiert, mehr Klicks zu bekommen und deswegen tendenziell eher negative Headlines zu schreiben als positive. Das liegt leider in der Natur der Sache.
Ja, genau. Und jetzt würden wir uns doch freuen, wenn es einfach mal viele anders machen würden. Weil es wäre was Gutes, glaube ich.
Ne? Also, ja. Das ist ja. Na gut, ich meine, dieses Rabbit Hole steigen wir jetzt nicht ab. Ne?
Nee, da steigen wir nicht ein, aber das ist halt.
Die nächste Frage nach der Finanzierung und so weiter. Ja,
das, also, das war so meine Schleife, die mich da bewegt hat am Wochenende. So, und was uns auch noch bewegt, oder also was mich bewegt, dich hoffentlich noch mehr als mich, du bist jetzt weg. Was ist da eigentlich los? Du bist weg. Was ist da eigentlich los?
Mich lässt es eiskalt, aber ich bin krass weg.
Tim ist weg. Die aufmerksamen Zuhörenden, die haben es, glaube ich, schon vernommen in den letzten Wochen und Monaten. Aber klär uns mal kurz auf. Also bis jetzt mal, wie gesagt, heute ist 27.8., aber so ab Anfang August bist du mal so 4 Wochen, bist du mal weg.
Also wenn jetzt alles wie geplant läuft, wird diese Folge am 4. August das Licht der Welt erblicken. Und um in dem Wort zu bleiben, hat wenige Tage zuvor mein Sohn das Licht der Welt erblickt. Wobei man dazu sagen muss, dass die Wahrscheinlichkeit eigentlich gegen das spricht, weil wohl das Erstgeborene typischerweise ein bisschen zu spät kommt in der Tendenz statt zu früh. Also die Hebamme hat sehr konkretisiert, sie sagte, 95% der Erstgeburten kommen eher zu spät. Das Datum ist der 1. August, an dem mein Sohn kommen soll. Das heißt, vermutlich könnte es sein, dass da schon passiert ist, aber wahrscheinlich ist das vielleicht gerade dabei ist. Also wir wissen es nicht. Aber long story short, da werde ich mal für ein paar Wochen abtauchen. Ja, das ist, da bin ich dann weg. Das ist so.
Wir lassen uns überraschen, und wie es kommt, kommt es dann. Wir haben ja für diese Woche auch noch so ein Offside geplant zwischen uns beiden.
Ja, auch mal das, gucken, ob das auch, stattfindet.
Auch das könnte ins Wasser fallen. Und jetzt saßen wir zusammen und gesagt, so, jetzt ist der weg, ja, und macht ja hier immerhin 50% von dem Podcast aus. Was machen wir jetzt damit? Ja? Und dann haben wir verschiedene Szenarien diskutiert. Ja? Soll ich das alleine machen oder machen wir einfach insgesamt eine Babypause? Ich bin auch weg. Oder was machen wir? Und jetzt kannst du mal erzählen, worauf wir uns geeinigt haben, was wir machen werden. Also ich freu mich auf jeden Fall schon saumäßig drauf.
Ich freue mich da auch drauf, sag ich dir ganz ehrlich.
Sehr gut.
Und also die Person haben wir hier im Podcast auch schon ein, zwei Mal erwähnt. Und ich sag mal, korrigiere mich, die Person war auch hier schon mal zu Gast, oder? Meine ich? Oder zumindest war sie mal in unserer Leadership-Community mal als Speaker. Also wir haben uns einen, wie soll ich sagen, Ersatz ist vielleicht nicht das richtige Wort, wir haben uns einen zweiten Co-Host für ein Interims-Co-Host dazu eingeladen. Und das wird der Edmund Frey sein. Den Edmund Frey, den haben wir damals bei SAP kennengelernt. Und inzwischen betreibt der Edmund Frey eine CRO-Community und berät Unternehmen im Go-to-Market. Und man kann schon sagen, das ist praktisch eine Freundschaft, die da entsteht. Wir lernen voneinander, wir reden regelmäßig miteinander und tauschen uns aus. Und das Schöne am Eddie, wie er sich ja selber gerne nennt oder auch genannt werden möchte, Eddie hat zu vielen Themen einfach eine gute Meinung, beziehungsweise eine interessante Meinung. Er kann gut reden. Er hat natürlich extrem viel Erfahrung durch seine Zeit damals bei Adobe, dann bei SAP, dann hat er bei Spryker die CEO-Rolle für viele Jahre gemacht. Also der bringt einfach Expertise aus dem B2B-Software-Vertrieb mit über alle Hierarchieebenen hinweg und also immer Fokus Enterprise-Vertrieb vor allen Dingen, was ja bei uns ja auch immer der Fokus ist. Und deswegen, ja, und außerdem kann er wirklich sehr gut reden. So, deswegen probieren wir es mal aus. Jan und Eddie als zwei Co-Hosts und Tim nimmt sich mal eine Runde raus.
Sag mal, kennt ihr das? Ihr arbeitet gerade an so einem Deal, der eigentlich eurer sein sollte. Ihr habt die bessere Lösung, das weißt du, der Champion weiß das. Und irgendwie verliert ihr trotzdem. der Kunde ghostet, das Procurement zieht alles in die Länge und am Ende heißt es, hey, wir haben uns für einen anderen Anbieter entschieden. Und jetzt sitzt ihr da und denkt euch, ey, was zum Geier ist da gerade passiert? Und dann gibt es so Phasen, wo man sich vornimmt, hey, lass uns mal jetzt besser werden. Man schaut sich mal irgendwo ein YouTube-Video zu Discovery an, man liest vielleicht mal ein Buch über Pre-Sales, nimmt an einem Webinar teil. Ja? Und dann ist wieder der Alltag da, der nächste POC, die nächste Demo, der nächste Fire Drill. Und nichts wirklich ändert sich, weil du keinen echten Rahmen hast, kein System, das dich kontinuierlich besser macht. Und genau hier kommt die Trusted Advisor Academy ins Spiel. Die Academy bricht dieses riesengroße Thema, wie werde ich ein SE, der Deals nicht nur supportet, sondern auch aktiv gewinnt, auf jeder Ebene in die richtigen Schritte runter. Aber nicht mit einem Einmal-Workshop, den du nach 3 Tagen wieder vergessen hast, sondern mit einem 12-Monate-System, das dir in die Welt zu dir passt, deinem Level und deiner Rolle. Leute beschreiben die Academy mittlerweile so. Hey, ich verstehe endlich, warum manche Deals laufen und andere nicht. Ich weiß, was ich in der Discovery fragen muss. Ich weiß, wie ich einen Champion aufbaue. Ich weiß, wie ich den Technical Win so gestalte, dass Procurement meinem Account Executive später nicht mehr in die Suppe spucken kann. Du lernst, wie du Pain Chains baust, die echten Business Pain aufdecken, nicht nur das Feature Bingo, das keinen C-Level mehr interessiert. Du lernst, wie du Mutual Evaluation Plans aufsetzt, die den Deal auf eurer Timeline halten. Und bei der Positionierung ist es dasselbe. Alles wird auf ein konkretes Framework heruntergebrochen. Du weißt, wie du dich als Trusted Advisor positionierst und nicht als Demo Monkey. Und wenn wir das alles mal ausklammern, die ganze Methodik, die ganzen Frameworks, alles super wichtig, aber am Ende zählen die Resultate. Über 250 Solution Engineers von Firmen wie Salesforce, Adobe, Zscaler und Lookernet nutzen bereits die Academy. Und die Ergebnisse sprechen für sich: höhere Winrates, kürzere Sales Cycles und die SEs, die endlich den Impact haben, den sie auch verdienen. Und das Geile ist, die Trusted Advisor Academy ist eben kein Workshop, der dich danach allein lässt. Egal, ob du Junior SE oder SE Director mit 15 Jahren Erfahrung bist, die Academy weiß genau, wo du gerade stehst und was du als nächstes lernen solltest. Mehrfach pro Woche Live-Sessions, eine Community aus den besten SEs im Dachraum und ein Leadership-Track für alle, die SE-Teams führen. Ihr holt euch nicht nur ein Programm, das nach 8 Wochen abgeschlossen ist, sondern etwas, das sich über 12 Monate systematisch besser macht und darüber hinaus. Also, wenn du endlich der SE sein willst, der Deals gewinnt und nicht nur supportet, dann geh jetzt auf serockstars.com, schau dir an, was die Academy bietet und buch dir einen kostenlosen Discovery Call. Du kannst dich selbst davon überzeugen, ob das zu dir und deinem Team passt. Es gibt keine Ausreden. Ich bedanke mich bei euch und weiter geht's mit dem Podcast.
Eddie, worum geht's denn heute?
Genau, die Frage darfst du dann ab nächster Woche dem Eddie mal stellen. Ich weiß nicht, habt ihr euch schon auf eine Anzahl an Episoden geeinigt eigentlich?
Ja, ich glaube, wir planen mal momentan eben mit 4, ne? Und wir werden diese Woche mal das inhaltlich ein bisschen abstimmen. Also haben inhaltlich noch nichts abgestimmt, aber da habe ich überhaupt keine Sorge, dass wir da coole Themen finden. Auch wenn dir hier noch ein Thema in den Kopf kommt, wo du sagst, könnte ich mal mit einem sehr erfahrenen CRO besprechen, dann gerne durchschicken auf LinkedIn.
Also ist jetzt dir, die Zuhörenden oder ich jetzt?
Die Zuhörenden, also die. Ah, ja. Deine Themen kenne ich ja, danke der Nachfrage.
Die interessieren dich nicht, ja, alles klar. Ja,
die sind mir wie immer ziemlich egal. Genau, wenn ihr da was habt, was ich mit dem Eddie gerne diskutieren sollte, dann schreibt mir auf LinkedIn oder schickt es an jan@serockstars.com. Dann schaue ich gerne, dass ich es mit reinnehmen kann. Genau, wir haben mal, also ist ja alles dynamisch, ne? Je nachdem, wie sich hier alles entwickelt. Aber wir haben so mit 4 Folgen geplant. Und dann schauen wir mal. Ich freue mich drauf. Ich glaube, es wird cool. Und wir hatten uns da von so ein paar anderen Podcasts inspirieren lassen, wo der einen, also die auch zu zweit sind, wo dann die eine Person, aus welchen Gründen auch immer, halt mal eine Zeit lang weg war und dann, also ja, halt eine andere Person mit dazu kam. Und ich fand das immer äußerst unterhaltsam und erfrischend. Also wir werden da auch was lernen als Podcast, ne? So, und von dem her...
Du, also ich meine, ich werde zwar raus aus dem Business sein, aber die Folgen werde ich mir auf jeden Fall anhören, das kann ich dir jetzt schon sagen. Ich bin super neugierig, wie eure Dynamik dann so im Recording läuft.
Man kriegt wieder eine Sprachnachricht, was hast du denn da wieder für eine Scheiße erzählt? Naja. Also ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin Eddie sehr, sehr, sehr dankbar und ich bin mir sicher, es wird sowohl, also für mich eine coole Experience und hoffentlich auch für Eddie. Und bin guter Dinge, dass wir da ein paar... Ja, wertvolle Sachen in den nächsten Wochen für dich und damit meine ich unsere Zuhörenden produzieren werden. So, ja, also es wird teuer jetzt, oder was? Geld,
es wird teuer.
Preise.
Ja, du, es ist jetzt dein sehr plumper Versuch, praktisch das Thema mal zu anmoderieren.
Ja, wir haben jetzt haben wir genug Vorgeplänkel gemacht.
Ja, da war
jetzt
eine Menge. Ja,
haben wir eigentlich noch irgendwas vergessen? Müssen wir eigentlich noch über. So viel Ankündigungen.
Wir
haben
also ich eine Sache möchte ich vielleicht noch erwähnen, genau, und wir kommen gleich zum Solution Engineering und Preisthema. Das eine Sache, die mich noch interessieren würde, wenn jetzt hier jemand zuhört, der im Oktober beim Demofest sein wird. Einfach mal eine persönliche Nachricht schicken, entweder an jan@seroxas.com oder tim@seroxas.com. Wir sind gegebenenfalls dabei, da gerade was zu organisieren. Und wenn du in London sein solltest und beim Demofest bist, zu dem Datum, was ist der 14. Oktober, ist, glaube ich, das Demofest. Und wir sind gerade dabei, noch ein bisschen geheim was zu planen. Dann melde dich mal bei uns, dann erfährst du mehr.
Ja, also solltest idealerweise am 13. nachmittags beziehungsweise abends schon in London sein, weil das willst du nicht verpassen. So. Was war jetzt das Thema?
Also, ich war kürzlich saß ich mit einem Kumpel zusammen und er ist auch SE und da hat er mir so erzählt, bla bla, hier habe ich mich auf einen Deal vorbereitet und so weiter. Ist ja immer interessant und ich bin halt immer, also eine der ersten Fragen, die ich fast immer stelle, wenn mir irgendjemand aus meinem Umfeld von einem Deal erzählt, an dem er oder sie gerade arbeitet, ist also wie groß ist denn der Deal? Sag mal, ne? Welche Größenordnung? Und da kam als Antwort 400 Lizenzen. Und ich so, jetzt bin ich genauso schlau wie vorher. What the fuck sind 400 Lizenzen? Ja, ist es jetzt viel, ist es wenig? Also gib mir mal hier so einen Geldwert, ja, sonst kann ich das ja überhaupt nicht einordnen. Und das hat meine Gedanken so ein bisschen getriggert. Und wie ich es gerade in der Anmoderation auch schon sagte, hatte ich dann irgendwo einen LinkedIn-Post gesehen. Ich habe es auch kommentiert, da war eine kleine Diskussion drunter, war eigentlich ganz nett. Ich packe ihn nicht in die Shownotes, weil ich dafür viel zu faul bin. Aber wer neugierig ist, kann gerne in meinen Kommentaren auf meinem Profil durchscrollen, da war es irgendwo. Und es ging darum, dass ein SE in einem Deal anscheinend irgendwie ohne Anwesenheit des Account Executives gegenüber dem Kunden irgendwelche Preise genannt hätte. Und die waren aber in dem Fall irgendwie also unvollständig und vielleicht auch falsch. Und das hat dann eben dafür gesorgt, dass dann eben das irgendwie eingefangen werden musste. Und das war erstmal kein guter Modus. Also jetzt gegenüber dem Kunden auch so Transparenz und Kommunikation. Und dann war das ein bisschen schwierig. Und das dachte ich mal, sind so zwei gute Anlässe gewesen, um das Thema heute mal aufzugreifen.
Okay, und was genau ist jetzt die Frage?
Genau, ich habe gar keine Frage. Das war jetzt mal eine Herleistung. Und ich habe mich dann gefragt, das ist jetzt tatsächlich eine Frage, du kannst mir mal gerne deine Sicht darauf geben und vielleicht sagst du auch gar nichts, aber meine Frage ist, die ich versuche mal mit mir selber zu erörtern in Vorbereitung auf unser Gespräch heute ist, warum könnte man der Meinung sein, dass SEs und Preise gar nicht in Berührung kommen sollten?
Meine erste spontane Antwort darauf wäre, damit sich sozusagen das reine Gewissen nicht angreifbar macht.
Aha. Ja,
also wenn in dem Moment, wo egal in welcher Rolle du bist, aber wo du für deine Company einen Preis kommunizierst, steht er halt da. Ist halt ausgesprochen. So, und dann kann sich irgendwer drauf beziehen. Und wenn das unabgestimmt ist oder einfach die Kommunikationsregeln oder vielleicht auch der aktuelle Preis einfach gar nicht klar ist und du haust da irgendwas raus, dann machst du dich im Zweifelsfall angreifbar, unglaubwürdig, die Reputation leidet. Und ich glaube, es kann nur passieren, oder in den meisten Fällen wird es nur passieren, wenn wir diese Themen nicht sauber definiert, abgestimmt und abgegrenzt haben. Ne? Also ich möchte dazu sagen, ich finde nichts falsch daran, dass ein SE auch mal einen Preis nennen kann.
Ja. Ja. Also damit hast du einen Grund aufgegriffen, den ich auch für mich erörtert habe. Also im Prinzip, jetzt ganz plump gesprochen, die Angst davor, dass ein SE sich da vielleicht auch einfach verplappert oder Unsinn erzählt. Und wir uns damit, da gibt es ja den psychologischen Effekt des Ankers. Das heißt, wenn jetzt der SE einen Preis nennt und der Preis ist beispielsweise viel niedriger als der eigentliche Preis, den wir normalerweise nennen würden, dann ist ja trotzdem der niedrigere Preis als Anker beim Kunden psychologisch gesetzt. Und dann komme ich auf einmal mit dem Preis, ja, sorry, der Tim da, der hat sich verquatscht, sind übrigens nicht 50 Euro, sondern 100 Euro pro Lizenz. Dann ist vermutlich erstmal keine gute Stimmung. So. Ein anderer Effekt, der vielleicht dahinter stehen könnte, ist sowas wie Good Cop, Bad Cop. Ja, dass wir sagen, wir sind halt der vermeintlich neutrale Techniker als Solution Engineer und man kann das ja psychologisch auch mal spielen, dass eben der Account Executive vielleicht die unangenehmen Dinge mal auch mal benennt, ob das dann mal direkt Preis ist, kann ja auch andere Sachen sein und der SE eher der Good Cop ist und diese Dynamik zwischen Good Cop, Bad Cop hat ja durchaus, also es gibt ja guten Grund, warum es überhaupt diesen Effekt gibt, man den so benennt. Das könnte ein Grund sein, warum man sagt, das Thema lässt man ganz bewusst ausschließlich beim AE, weil ich diese Karte spielen können möchte.
Ja, aber ein Good Cop heißt in dem Fall einfach nur, der SE redet nicht über Preise, sondern nur über die schönen Dinge des Lebens.
Genau, die Technik. Und das dritte Element, und das ist durchaus etwas, was mir persönlich auch begegnet ist, dass Pricing sich durchaus einer gewissen Dynamik
unterzogen sieht. Also die Preise ändern sich halt auch mal regelmäßig. Ich kann mich erinnern, bei meinem ersten Arbeitgeber, da hatten wir so eine fette Excel-Preisliste. Und immer, wenn ich da reingeguckt habe, stand irgendwie was Neues drin und hat sich schon wieder was verändert. Da war es auch nicht so, dass da einfach nur ein Line-Item war mit einem Preis daneben, also pro Lizenz Euro, sondern da waren gefühlt 50 Line-Items. Und durch die Entwicklung im Produkt kam es dann auch, gab es Neuerungen und Preisveränderungen. Und also jeden Stand, den ich im Kopf gehabt hätte, wäre schon wieder outdated gewesen. Und das ist natürlich auch ein gewisses Risiko. Wenn man jetzt sagt, hier kommen die SEs, können auch Preise nennen. Na gut, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass sie das natürlich immer vor Augen hätten und die aktuellen Preise immer kennen. Also man könnte auch sagen, vielleicht sollten SEs aus dem Grund das Thema gar nicht berühren und dann können wir das Problem auch schon direkt aus der Welt schaffen. Alright. Du hast ja gerade gesagt, hey, du findest es gut, wenn SEs auch mal Preise nennen. Ich habe tatsächlich nochmal für mich selber reflektiert und habe so gedacht...
Habe ich nicht also gesagt.
Sorry, was hast du gesagt?
Ich habe gesagt, ich finde nichts falsch daran, wenn sie es tun.
Nichts falsch daran, ja. Und ich wiederum denke, warum sollten SEs Preise nennen? Es mag vielleicht so Spezialsituationen geben, aber grundsätzlich ist meine Position eigentlich eher nein.
Ja, und das ist für mich okay. Ich glaube, das wird da so weit auseinander sein. Ich habe ja auch gesagt, es funktioniert nur dann wirklich gut, wenn es da klare Guardrails gibt.
Ja.
Also wenn mal der SE in die Verlegenheit kommt, dass der Kunde ihn fragt, dann muss er wissen, wo er hinzeigen muss oder hinzeigen darf. Und du hast ja auch gerade schon eine andere Problematik angesprochen. Also jetzt gibt es ja bei vielen SaaS-Companies, stehen da so Preise auf der Webseite. Im Zweifelsfall ist es ja nicht der Preis, den da so ein Kunde hat. Ne? Also wo steht denn eigentlich der aktuelle Preis? Eine Frage könnte ja auch sein, hey, wenn wir bei euch noch 50 weitere Lizenzen kaufen, was ist denn dann der Preis? Ne? Also das ist dann vielleicht der Moment, wo ich sage, ja, ich sag mal Bescheid und der meldet sich dann mit einem verbindlichen Angebot bei euch. Also wir können mal diskutieren, wann kommen SEs überhaupt in die Verlegenheit, überhaupt einen Preis nennen zu müssen. Und für diese Situation muss man ihnen halt sozusagen das Directory geben und dann dürfen sie immer den gleichen Satz sagen. Mal blöd gesagt, aber ich würde jetzt einen SE nicht in der Verantwortung sehen, dass er sozusagen hier den kundenspezifischen Preis irgendwie da aus der Pistole geschossen. Ja, weil das ist ja alles, also was ist überhaupt Preis?
Ja, so, genau, was ist überhaupt Preis? Und das jetzt kommen wir dem Kern näher, glaube ich. Jetzt ist es ja auch so, dass so ein Preisgefüge auch eine gewisse Komplexität mit sich bringt. Ne? Ich habe das gerade schon von meinem ersten Arbeitgeber erzählt und auch bei allen anderen war es vermeintlich ähnlich. Ne? Also bei SAP, wenn ich da die Preisliste vermeintlich aufgemacht hätte, wäre ich wahrscheinlich nach vielen Wochen immer noch am Scrollen gewesen, weil es natürlich so viele SKUs bei SAP gibt. Mag jetzt bei kleineren Startup oder Scale-Ups ein bisschen einfacher sein, aber selbst dort ist ja gibt ja häufig die Entwicklung, es gibt erstmal eine Standard-Proposal, einen Standard Item, was wir verkaufen und dann erweitert sich das, neue Module kommen dazu, bla bla. Das heißt, wir haben so ein Portfolio mit sehr vielen SKUs und individuellen Preisen dazu und dann wird es natürlich komplex. So. Und hier ist für mich der große Unterschied, wenn ich als SE auf einem Deal arbeite, würde ich auf jeden Fall immer sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung, du musst verstehen, um wie viel geht's hier. Und das bedeutet natürlich, ich muss am Ende auch irgendwie verstehen, was verkaufen wir da eigentlich, welcher SKU steckt dahinter und wie ist die Preismetrik überhaupt, wie setzt die sich überhaupt zusammen? Na, jetzt haben wir, jetzt in dem Beispiel, was ich gerade gebracht habe, ging es ja um Lizenzen, also Anzahl der Seats oder so. Es gibt ja teilweise jetzt gerade im AI-Umfeld auch viel Credits und Token-Usage, was irgendwie ein Abrechnungsmechanismus ist, irgendwie ein Volumenmechanismus, Anzahl der User, was auch immer, ne? Oder hingestellte Instanzen, whatever. Also diese Metriken, die dahergezogen wird, um überhaupt auf den Preis am Ende zu kommen, die sollte auf jeden Fall ein SE unbedingt verstehen. Und was ein SE meines Erachtens auch unbedingt verstehen sollte, ist, auf jedem gegebenen Deal, auf dem wir arbeiten, zu verstehen, also wo bewegen wir uns hier? Geht es hier um 20.000, geht es um 200.000, geht es um 2 Millionen? Weil das am Ende ja ein ganz entscheidendes Werkzeug ist, um mich auch selbst zu managen. Ich habe ja als SE ganz, ganz selten nur einen einzigen Deal vor der Nase, sondern ich habe vielleicht mal 5, 10, 20, whatever. Und dann geht es ja auch darum, ich muss ja irgendwie meine Woche planen. Und also ich vertrete zumindest die Meinung, dass auch SEs ihre Wochenplanung nicht reaktiv, sondern durchaus auch proaktiv gestalten können. Und das bedeutet ja, okay, also wenn ich hier an einem 2-Millionen-Deal arbeite versus einem 20.000-Deal, also dann bekommt der 2-Millionen-Deal also hoffentlich 90% meine Aufmerksamkeit und der 20.000-Deal nur 10 oder vielleicht sogar noch weniger. Weil also so ich muss es ja irgendwie für mich aussteuern können.
Kann ich nur zustimmen. Das intern zu verstehen, da muss ich ja vielleicht gar nicht jetzt die Preismatrix, die hinten dran steht, unbedingt im Detail verstehen. Aber es wär schon mal sicherlich gut zu verstehen, okay, wir reden hier über 20.000 oder über 2 Millionen. Also bin ich dabei. All das bringt mich noch nicht in die Verlegenheit, gegenüber dem Kunden auskunftsfähig zum Preis zu sein. Ne?
Ja, genau. Und das ist für mich eigentlich die größte, und da scheinen wir uns dann ja auch an der Stelle mal einig zu sein, was ja sonst fast nie passiert, Ironie off, gegenüber dem Kunden auskunftsfähig zu sein, beziehungsweise dem Kunden diese Auskunft zu geben. Tendenziell, also pauschal eher nein, Spezialfälle Max geben. Aber intern zu verstehen, wie groß ist der Deal, an dem ich gerade arbeite, und vor allen Dingen auch hinsichtlich, ja, weil sie alle sagen immer, ja, SEs sollen ja bitte hier auch Value Selling betreiben und die Demo soll values-based sein und whatever wir da auch zeigen. Und dazu gehört ja auch, dass ich ja erstmal irgendwie ein Problem gefunden habe, was groß genug ist, dass es diesen Preis, der da steht, auch rechtfertigt. Also was, wenn ich nicht weiß, ob der Kunde jetzt hier 20.000, 200.000 oder 2 Millionen bezahlt am Ende, dann würde das jetzt zumindest in meinem persönlichen Fall, würde das den Talktrack ganz fundamental verändern. Was ich da erzähle, in welche Relation ich das Problem zu der Größenordnung des Preises nenne, ohne dass ich den Preis jetzt sehr konkret benennen muss, ne, aber ich weiß ja ungefähr, ja, hier geht's also um 7-stelligen Betrag oder es geht um 5-stelligen Betrag, whatever. Also das muss ja sich irgendwo in meinem Talktrack auch wiederfinden, weil am Ende kann ich es ja nicht value-based machen, wenn ich diese Information nicht habe.
Ja, das wäre für mich auch ein ganz, also der wichtigste Punkt eigentlich, dass wir auch versuchen, in dem Engagement mit dem Kunden quasi auszuarbeiten, dass der Preis, den wir aufrufen, versus das, was du da gewinnst,
ja,
verschwindend gering ist.
Ja, genau. Ja, also das hat ja noch was mit der eigenen Überzeugungskraft zu tun. Wenn ich nicht selber überzeugt bin, dass wir für den Kunden ein 200.000 Euro Problem lösen, wie will ich dann eine 20.000 Euro Lösung verargumentieren? Ne? Also da ist ja blöd gesagt immer so dieser ROI-Gedanke und der Mehrwert-Gedanke, der gehört ja zusammen so. Also wie will ich das verargumentieren, wenn ich da keine Sichtbarkeit habe? Und dann gehört für mich noch ein letzter, vielleicht interner Punkt dazu. Die meisten, und ich hatte auch gerade letzte Woche wieder eine Diskussion mit einem SE-Leader, der gerade darüber nachdenkt, das Incentive-Modell zu verändern. So, die meisten SEs in den Firmen, die wir so kennen, haben irgendeine Form von variabler Vergütung. Und die variable Vergütung hängt in vielen Fällen auch davon ab, ob das Team oder das Individuum ein gewisses Umsatzziel erreicht. Ne? Wohlwissend, wir sind als SEs nicht alleine für den Umsatz verantwortlich, sondern zusammen mit unseren Vertriebskollegen. Aber in sehr, sehr vielen SE-Organisation, Presales-Organisation hat der einzelne SE auch eine variable Komponente. Und wenn nicht zum ganzen Teil, aber zumindest zum Teil, ist die variable Komponente davon abhängig, wie gut wir hier eigentlich performt haben, umsatzmäßig. So, und wenn ich also nicht weiß, wo sich ein bestimmter Deal befindet von der Größenordnung her, dann kann ja diese Incentive-Wirkung, die ja eigentlich dafür da ist, das Individuum auszusteuern, das Individuum dafür zu motivieren, bei den großen Deals besonders vielleicht nochmal die Extrameile zu gehen. Wenn das Individuum diese Information nicht hat, dann kann dieses Incentive ja gar nicht wirken. Das heißt, das ist ja schon zwingende Voraussetzung, dass dieses Incentive wirkt, dass ich verstehe, wie groß sind die Deals, an denen ich eigentlich gerade arbeite. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, den ich schon genannt habe. Am Ende ist es ja auch eine Aussteuerung des Individuums, ein Signal zum Individuum. Wie gestaltest du eigentlich deine Woche? Auf welche Deals legst du den Fokus? Wo ist es sinnvoll, mehr Aufwand reinzustecken und wo vielleicht eben nicht, wenn ich irgendwo, jeder Tag hat nur 24 Stunden, ne? Wir arbeiten jeden Tag 8 bis 10 Stunden. Irgendwo ist die Zeit begrenzt. Das heißt, ich brauche einen Aussteuerungsmechanismus.
Ja, ich kann nur ja sagen und nicken.
Ja, okay, freut mich ja. Und dann gibt es vielleicht noch so ein bisschen einen Spezialfall. Jetzt reden wir ja vermehrt auch über sogenannte Solutions-Teams. Ne? Also der Presales-Begriff, zumindest ist meine Wahrnehmung, kannst du mich gerne korrigieren, meine Wahrnehmung ist, dass der Presales-Begriff so ein bisschen mehr in den Hintergrund gerät und mehr über Solution-Teams gesprochen wird, wobei damit im Prinzip eigentlich die Rolle gemeint ist, aber anerkennt, dass wir eben in vielen Organisationen nicht mehr nur Presales arbeiten, sondern durchaus auch auf Bestandskunden arbeiten oder eben mit Bestandskunden an der Adoption arbeiten, um vielleicht eben so ein Land- und Expand-Motion und so weiter zu unterstützen. Und da sind eben Solution Engineers eben häufiger mit dabei. Also weniger nur Presales, New Logo Wins, sondern eben auch, ja, also im Prinzip ist der Vertragsabschluss nur der Kickoff, um dann weiter mit dem Kunden noch arbeiten zu können, um gegebenenfalls noch mehr dort Umsatz zu machen. So, und wenn das der Modus ist, und das Abrechnungsmodell, wir hatten es in den vergangenen Folgen, glaube ich, hier und da, ne? Also der Unterschied zwischen einem Seed oder einem Credit ist ja dann doch schon fundamental. Da gibt es dann Geschäftsmodelle, die sind eher auf so einem Adoption-Modus. Das heißt, die Rechnung, die der Softwareanbieter am Ende des Monats stellt, ist abhängig von der Adoption des Kunden, ne? Also transaktionale Geschäftsmodelle, E-Commerce, Zahlungsrechnungsanbieter, solche Sachen gehen in diese Richtung. Dann brauche ich natürlich als SE schon auch eine ungefähre Idee über das Volumen, was ich bei einem bestimmten Kunden erwarten würde. Und Volumen heißt hier, also Anzahl der Transaktionen beispielsweise und wie viel verdienen wir eigentlich einer Transaktion. Das heißt noch lange nicht, dass ich gegenüber dem Kunden das jetzt artikulieren muss, da sind wir uns ja schon einig. Aber das ist nochmal so ein Spin, weil die Frage, wie groß ist der Deal, ist dann gar nicht mehr so entscheidend, sondern geht es eher darum, was glauben wir, wohin wir diesen Kunden entwickeln können im Sinne einer Adoption von vielleicht heute 5% auf 30%, auf 50%. Das ist dann nochmal so ein Spezialfall in Anführungszeichen.
Ja, aber das deckt sich ja mit dem, was du vorhin gesagt hast, dass ich eben verstehe, über was reden wir hier eigentlich?
Ja.
Und was muss ich vielleicht in meine Argumentation mit aufnehmen oder wie muss ich diese Story aufbauen, damit das da irgendwie drin reflektiert wird?
Ja, genau. Also das sind so die Gedanken, die ich dazu hatte. Also wir können es auch gerne an der Stelle dann abkürzen, wenn du sagst, du hast von deiner Seite gar keine weitere Ergänzung und sagst, ja, ich stimme dir zu, dann es passt für mich.
Ja, es passt für mich. Also ich freue mich auch auf unsere erste Folge, die wir rekorden werden, wenn du wieder da bist.
Ich freue mich da auch drauf. Ja. Ich freue mich auch drauf. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Eddie.
Ja, ich kenne den Titel schon. Aber ich glaube, ich werde ihn jetzt nicht spoilern.
Okay. Ja. Da bin ich jetzt genauso gespannt wie vielleicht die ein oder anderen Menschen, die uns hier gerade noch zuhören.
So ist es.
Ich verabschiede mich an der Stelle. Das war Presales Unleashed, dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Wenn dir die Folge gefallen hat und du wertvolle Impulse mitnehmen konntest, abonniere gerne die Show. Solltest du Fragen, Kritik oder Themenwünsche haben, ja, schreib uns natürlich gerne, sowohl auf LinkedIn als auch per Mail immer gerne erreichbar. Link zu LinkedIn findest du in unserem in den Shownotes, unseren Profilen. Und schön, ja, dass du damit dabei warst. Und dann bis in, naja, wahrscheinlich so ungefähr 4 Wochen, von meiner Seite aus jedenfalls.
Ja, da kann ich jetzt an dich richten. Ich habe dich wirklich sehr lieb. Ich würde dich sehr vermissen. Und wir wünschen dir erstmal, dass alles gut läuft, alle gesund sind. Natürlich auch für deine Freundin. Und ich freue mich, wenn du wieder am Start bist. Und bis dahin, bye bye.
Ciao.